Ich möchte euch auch ganz herzlich Grüß Gott sagen. Ich komme gern nach Dusslingen. Ich weiß nicht, es gibt so Gemeinden, da fühlt man sich wohl und da gehört ihr dazu und vielleicht tut es euch manchmal auch ganz gut, wenn man euch das wieder sagt. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der auch hin und wieder hier predigt und dem geht es genauso. Also, freut euch. Das Thema meiner Predigt ist heute ein Fenster zum Himmel, ein Fenster zu mir. Da gibt es im Heftli ein Bild dazu, das habe ich jetzt leider nicht dabei und deshalb müsst ihr es euch vorstellen, aber ich traue euch diese Fantasie zu. Ihr müsst euch vorstellen, ein Mann, der an einem Fenster steht, das nach zwei Seiten offen ist. Nach einer Seite nach Jerusalem, wo in der alttestamentlichen Zeit im Tempel in Jerusalem war Gott zu Hause, nach alttestamentlichem Verständnis. Und auf der anderen Seite ist das Fenster offen von Gott her zu mir, zum Beter. Also das ist das Bild, an dem sich meine Predigt ausrichtet. Schon in den Psalmen kommt ganz oft die Aufforderung, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir sind leider ziemlich vergesslich. Vielleicht ihr nicht, ich schon. Deshalb möchte ich mich und euch daran erinnern, wie wichtig das Gebet ist. Für mich, dass ich bete, für euch, dass ihr betet, auch als Gemeinde. Dieser Mann am geöffneten Fenster, von dem ich vorhin gesprochen habe, das war Daniel. Daniel war mit den Israeliten in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht worden. Und obwohl er dort vom König als Fürst über 120 Statthalter eingesetzt wurde und also eine große Machtfülle schon hatte, ließ er es sich nicht nehmen, täglich in das Obergeschoss seines Hauses zu gehen, um dort zu beten. Und so ist im Kapitel 6 im Daniel beschrieben, als nun Daniel erfuhr, er hat von einem Gebot erfahren, das ihn sehr bedroht hat, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Also nicht erst in der Not, sondern auch als ihm es noch gut ging. Daniel hatte also drei feste Gebetszeiten am Tag. Viele von uns haben ihre stille Zeit, also dieses Sein vor Gott und mit Gott, am Morgen oder an einer bestimmten Tageszeit. Aber wir dürfen uns auch freuen, dass wir während dem Tag und überall, wo wir gerade sind, mit Gott reden dürfen. Kurz oder lang, manchmal nur ein Stoßseufzer, aber er ist da und er hört. Jetzt ist mein erster Punkt, ein Fenster zum Himmel. Habe ich ein geöffnetes Fenster zum Himmel? Oder geht es mir wie jenen Menschen, in dessen Haus, in dessen Leben es immer dunkler wurde, bis ihm jemand den Rat gab, sieh doch mal nach, ob vielleicht deine Jalousien runtergelassen sind. Martin Buber meint, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Er drängt sich also nicht auf. Er dringt nicht durch unsere verschlossenen Türen oder Fenster ein. Aber im Gebet dürfen wir ihn suchen und dadurch öffnen wir ein Fenster zum Himmel. Und unser Gebet erreicht Gott immer. Schon im 2. Chronikerbuch steht, und ihr Gebet kam in Gottes heilige Wohnung im Himmel. Im täglichen Umgang mit Gott Im Gespräch mit ihm begreife ich, dass Gott einen größeren Plan mit mir hat, als nur das, was ich mit meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart und Zukunft für mein Leben überschaue. Mein Leben ist auf Größeres ausgerichtet als nur auf das, was ich daraus machen will. Manchmal zweifeln wir dran und denken, wir wüssten es besser. Aber die Erfahrung lehrt uns und auch sein Wort, dass es eben anders ist. Dass er viel mehr aus unserem Leben machen will, wie wir uns überhaupt vorstellen können. Der Psalmist hat es im Psalm 31 so ausgedrückt: Du stellst meine Füße auf einen weiten Raum. Und wir machen diese Räume oft so eng. Und noch etwas bedeutet das Gebet für einen Menschen, der keine Hoffnung mehr hat, der sich gejagt und bedroht fühlt. Auch diese Situation kennen wir. Manche fühlen sich bedroht von ihrer Arbeit, von anderen Menschen, von Krankheit, von Sorge um einen Nahestehenden. Und dann darf ich zu Gott fliehen, so wie Daniel, als er damals durch das Gebot des Königs bedroht wurde. Ein weiser Mann hat gesagt, wer betet, reagiert seine Angst nicht ab, sondern bespricht die Sache mit Gott, und Vertrauen regiert das Gespräch. Wir brauchen das Fenster zum Himmel nur zu öffnen. Wir dürfen ihm alles sagen. Wir sollen ihm alles sagen. Und er will uns hören. In Daniel 6, in dem Vers, den ich vorhin gelesen habe, heißt es, dass Daniel betete, lobte und dankte. So will ich immer mehr lernen, Gott anzubeten, ihn loben, überwältigt von seiner Liebe. Ich möchte jubeln vor Freude über sein Heil, dass ich zu ihm gehören darf. Dieser Jubel muss nicht immer laut sein, er kann auch ganz leise sein. Ich lobe Gott für seine Schöpfung. Das ist ja jetzt in diesen zwei letzten Tagen besonders wieder deutlich, wie das Herz aufgeht, wenn man seine schöne Natur sieht. Ich lobe Gott für liebe Menschen, mit denen ich auf dem Weg bin. Und ganz wichtig ist das Danken. Paulus schreibt im ersten Kapitel des Römerbriefs: Als erstes danke ich meinem Gott. Ich habe ein Gebet von einem indischen Christen gefunden. Ich klage nicht darüber, dass hier keine elektrischen Lampen leuchten, aber ich danke dir, mein Herr, für die glänzenden Sterne und den Mond. Ich klage nicht darüber, dass wir hier keine Wasserleitungen haben, aber ich danke dir, mein Herr, für den sprudelnden Wasserquell und den Monsunregen. Ich klage nicht darüber, dass ich nicht in einem Bungalow wohne, aber ich danke dir, mein Herr, für die Bambuspflanzen, aus denen ich meine Hütte bauen kann. Ich klage nicht darüber, dass wir keine großen Pläne für die Zukunft haben, aber ich danke dir, mein Herr, dass wir auf dich hoffen dürfen. Ich klage nicht darüber, dass wir ungebildet und arm sind, aber ich danke dir, mein Herr, dass du uns reich machst, andere zu lieben. Welch ein Vorbild für mich. Diese Dankbarkeit ist mehr als die Widerspiegelung einer guten Kinderstube, mehr als eine antrainierte Reflexbewegung. Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung, die aus der Erkenntnis wächst, dass Gott gut, gnädig, barmherzig und voller Liebe ist. Was tue ich zuerst? Danken oder kritisieren? Danken oder schimpfen? Danken oder vergleichen? Wir singen jetzt aus dem Gesangbuch, das Lied 20, All die Fülle ist in dir, o Herr. Thank you. singen dieses Lied gleich nochmal, und zwar nachdem ich eine Übertragung von Christoph Zehnder euch vorgelesen habe. Er hat nach dem Psalm 103 ein Danklied geschrieben. Ich singe das jetzt nicht, sonst geht ihr alle raus, aber ich lese es euch vor. Ich verdanke dir so viel, mein Gott. Du hast mich unendlich reich beschenkt. Du warst stets an meiner Seite und hast meine Schritte gelenkt. Ich verdanke dir so viel, mein Gott. Niemals werde ich vergessen, wie du mir vergeben hast. Was mich lähmte und bedrückte, war vorbei. Weggewischt war meine Schuld und weggenommen meine Last. Ich habe aufgeatmet und war wieder frei. Niemals werde ich vergessen, wie du mir geholfen hast. Vor dem Abgrund warst du für mich wie ein Seil. Du warst da, als ich dich brauchte. Hast mich bei der Hand gefasst. Was in mir zerbrochen war, das wurde heil. Niemals werde ich vergessen, wie du mich beflügelt hast. Als ich in der Falle saß, zogst du mich raus. Du hast mich befreit zum Leben, hast mir neuen Mut verpasst. Wie ein Adler kann ich fliegen, hoch hinaus. Ich verdanke dir so viel, mein Gott. All die Fülle ist in dir. Auch meine Klage, mein Bitten kann ich vor Gott bringen. Schon in der Sonntagsschule haben wir gelernt, in Belastung und Not darf ich seine Telefonnummer wählen. 5015. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich befehle mich ihm an in meiner Traurigkeit und Trauer. Bei Verzweiflung und Dunkelheit darf ich ihn um Hilfe und bitten, für mich und für andere. Ich lese noch einmal einen Vers aus dem 1. Timotheusbrief. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde anrufe und aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Diese Aufforderung zur Fürbitte führt manchen dazu, den Ratschlag zu geben: Lass uns das an Gott abgeben. Diese Haltung drückt zwar aus, wie man mit persönlichen Problemen und Sorgen umgehen darf. Man kann entspannter und gelassener leben, wenn Sorgen, Sackgassen und Probleme, in die man geraten ist, bei Gott abgegeben werden. Wenn aber Christen hier aufgefordert werden, für alle Menschen zu beten, dann geht es nicht darum, dass die Sorge um das Wohlergehen nur im Gebet abgegeben wird. Fürbitte heißt nicht, dass ich die Probleme und Schwierigkeiten anderer Menschen einfach im Gebet an Gott abgebe und mir dann keine Gedanken mehr machen brauche. Nein, es geht darum, dass mich dieses für die Menschen beten zum Handeln drängt. Ich trete vor Gott für andere ein. Ich mache ihre Not zu meiner eigenen. Fürbitte verbindet sich mit leidenschaftlichem Einsatz für einen Menschen oder eine Sache. Das geschieht zum Beispiel, wenn ich die Krankheit, die seelische oder körperliche Not eines nahestehenden Menschen wahrnehme. Dann bete ich für ihn und handle gleichzeitig. Ich helfe ihm, wo ich kann und wo er es zulässt. Wenn ich von Naturkatastrophen höre, werde ich einerseits für die Opfer beten und andererseits handeln, indem ich hoffentlich Spende zu Spenden aufrufe, von meinem Wohlstand abgebe und dankbar bin, dass ich bewahrt worden bin. Wenn ich von Krieg und Aufstand höre, sollte ich Fürbitte tun, natürlich. Aber ich sollte auch aufstehen und meiner Überzeugung Gehör verschaffen. Das ist manchmal viel schwerer, also für mich wenigstens. Fürbitte gibt nicht einfach Verantwortung an Gott ab. Fürbitte übernimmt auch Verantwortung. Hans-Dieter Hüsch hat einmal gesagt, wir bitten darum, dass Gott einschreiten möge. Er möge uns vor Gott, vor dunklen Abgründen bewahren, sodass wir keine Wege gehen, die uns im Kreis oder an der Nase herumführen. Gott möge auch manchmal ein Machtwort sprechen mit all jenen Herrschaften, die sich selber zu Göttern ernannt haben, die Menschen durch Maschinen ersetzen oder für Geld Kriege führen. Und dann fügt er dazu, und er gebe uns die Kraft, dagegen aufzustehen. Wir singen 355, Du bist mein Zufluchtsort, der Ort, an den wir kommen dürfen mit unseren Klagen und Bitten. 300. Ich habe es falsch aufgeschrieben. Ja. Zu diesem geöffneten Himmelsfenster gehört auch Warten und Hören. Zum Beten gehört auch Warten und Hören. In Psalm 37 steht, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Beten heißt nicht nur mit Gott reden, sondern auch auf Antwort warten und hören können. Wer betet, der muss warten können. Im Warten zeigt sich das Vertrauen. Wer glaubt, wird Gottes Treue erkennen und seine Herrlichkeit noch schauen. Ein Beispiel für dieses Warten, für dieses Sein vor Gott. Eine Frau berichtet ihrem Pfarrer, dass sie nicht mehr beten könne. Dieser riet ihr, es ganz aufzugeben. Stattdessen sich in die Kirche zu setzen und zu Gott zu sagen, hier bin ich. Durch ihr Dasein erlebte sie das Dasein Gottes, das Gott ist gegenwärtig. Ihr Wissen und Denken über Gott spielten keine Rolle mehr. Stillsein vor Gott ist eine Form von Gebet. Es ist wie in dem Beispiel von einem Kind, das zu seiner Mutter kommt. Und wenn ein Kind zu seiner Mutter kommt, kann das viele Gründe haben. Es will von seiner Freude erzählen, sein Leid klagen, um etwas bitten, vieles andere noch. Aber es kann auch einfach nur bei ihr sein wollen, nichts sagen, nur bei ihr sein. Dabei spürt es ihre Liebe und fühlt sich geborgen, fühlt sich daheim. So ist es auch bei der christlichen Meditation, wenn wir einfach stille sind und uns in der Gegenwart Gottes bergen können. Jörg Zink hat dazu geschrieben, in dir sein Herr, das ist alles, das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende. Die leiblichen Augen schließen, die Augen des Herzens öffnen und eintauchen in deine Gegenwart. Ich hole mich aus aller Zerstreutheit zusammen und vertraue mich dir an. Ich lege mich in dich hinein wie in eine große Hand. Ich brauche nichts zu reden, damit du mich hörst. Ich brauche nicht aufzuzählen, was mir fehlt. Ich brauche dich nicht zu erinnern oder dir zu sagen, was in der Welt geschieht und wozu wir deine Hilfe brauchen. Ich will nicht den Menschen entfliehen oder ihnen ausweichen. Den Lärm und die Unrast will ich nicht hassen. Ich möchte sie in mein Schweigen aufnehmen und für dich bereit sein. Stellvertretend möchte ich schweigen für die Eiligen, die Zerstreuten, die Lärmenden. Stellvertretend für alle, die keine Zeit haben. Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich, bis du da bist. In dir sein, Herr, das ist alles, was ich mir erbitte. Damit habe ich alles erbeten, was ich brauche für Zeit und Ewigkeit. Wir singen jetzt 350, bei dir bin ich geborgen. Jetzt kommt noch der zweite Punkt, ein Fenster zu mir. Also das Fenster, das von Gott, vom Himmel her, geöffnet ist zu mir. Und das ist für uns ja auch ganz wichtig, dass Gott auf mein Gebet antwortet. Aber es ist nicht immer so, wie ich es erwarte. Und er antwortet auch nicht immer oder sogar oft nicht sofort. Ein Fenster zu mir. Das bedeutet, Gott kommt zu mir. Du nahst dich zu mir, du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief. Steht schon in den Klageliedern. Gott antwortet auf mein Gebet und achtet auf meinen Weg. Gott will zu uns kommen, aber wir merken es manchmal nicht, weil wir zu geschäftig sind oder weil wir uns das einfach anders vorstellen. Ein Rabbi lud Gott ein, ihn zu besuchen, wo er doch jeden Tag und immer in den Tempel gehe. Und Gott antwortete ihm, morgen komme ich, mach alles bereit. Der Rabbi scheute weder Mühe noch Geld, um alles für den hohen Gast zu richten. Da schaute ein Kind herein, angelockt vom Duft der Süßspeisen, die er bereitet hatte. Morgen kriegst du deinen Kuchen, aber jetzt geh nach Hause. Mittags platzte ein müder Reisender herein. Melde dich beim Nachbarn, morgen habe ich wieder Zeit für dich. Der Tag ist schon fast vergangen, als auch noch ein alter Bettler klopft. Weg mit dir, du störst. Ich erwarte Gott. Komm morgen. Doch Gott kam nicht. Voll Ärger geht der Rabbi am nächsten Tag in den Tempel. Ist es zu viel, wenn ich ein einziges Mal dich um etwas bitte? Dreimal war ich da, antwortete Gott. Aber du hast mich nicht erkannt. Ja, Gott ist manchmal schwer zu erkennen. Aber immer steht fest, Gott kommt zu uns als der liebende Vater. Und das wissen wir, seit Christus uns durch sein Leben, durch sein Leiden und Sterben mit ihm versöhnte. Ich erlebe Hilfe in Bedrängnis, werde getröstet oder auch ermahnt. Ich erfahre seine Führung. Wir singen 361, meine Hoffnung und meine Freude. Wenn wir beten, ist Jesus unser Vorbild. Immer wieder wird in den Evangelien berichtet, dass Jesus die Stille aufsuchte, um mit seinem Vater in Verbindung zu sein. Erschütternd war es, wie er in Gethsemane mit Gott rang, weil er nicht wusste, ob er den schweren Auftrag erfüllen kann. Und Jesus gab uns das Gebet, das die Welt umspannt. Das Vaterunser. Die Jünger baten ihn, dass er sie beten lehre. Und er schenkte ihnen das Vaterunser. Dieses Gebet hat nicht nur eine tiefe geistliche Bedeutung, sondern es verbindet Christen aller Völker und aller Denominationen bis heute, trotz aller theologischen Auseinandersetzungen und Unterschiede. Ein ungeheurer Spannungsbogen wird in diesem Gebet deutlich. Es umschließt die größten und die kleinsten Dinge. Die erste Hälfte umfasst drei Bitten mit den Anliegen Gottes. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. In der zweiten Hälfte kommen die Nöte der Menschen zu Wort. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus sagt uns, dass wir von Gott alles erbitten dürfen, was wir brauchen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dieses Gebet beten wir nachher miteinander. Ich bin Gott sehr dankbar, dass wir so mit ihm reden dürfen, wie es uns ums Herz ist, dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Amen.